Es ist sehr leicht, über die Gnade an bestimmten Punkten zu reden. Und es gibt so viel gnadenloses Christsein, so viel Gesetzliches, so viel Druckhaftes, so viel von den Forderungen Gottes geprägtes Christsein. Ich bin mir bewusst, wenn ich das sage, dass man immer auf zwei Seiten des Pferdes herunterfallen kann. Man kann auch die Gnade Gottes so betonen, dass nicht mehr deutlich wird, dass wir eine Antwort geben müssen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Christen, die haben das mit der Antwort sehr verinnerlicht. Sie haben gehört, was sie alles müssen und sollen. Und jeden Sonntag hören sie es wieder. Sie sind aber müde geworden und sind ausgebrannt. Und sie haben nicht gelernt, aus welcher Kraft das geschehen kann und geschehen soll, was uns aufgetragen ist. Ich bin heute fest überzeugt, dass das ganze Christsein einfacher, leichter, effektiver und gesegneter wird, wenn wir uns mehr auf die Wurzel besinnen als auf die Auswirkung des Glaubens. Es ist so leicht die Gefahr, dass wir sagen, natürlich geschieht das alles aus Gnade und Jesus hat das Entscheidende für uns bewirkt und dann sind wir sofort wieder bei dem, was wir zu tun haben. Und diese Gewichtung sollte sich ganz dramatisch verschieben. Dafür werbe ich, dafür kämpfe ich, darüber lehre ich, darüber werde ich meine nächsten beiden Bücher schreiben, die im nächsten Jahr erscheinen sollen. Ich möchte so gerne, dass Christen von der Gnade Gottes geprägte Christen sind. Nicht übermüdete, sondern frische Christen, begeisterte Christen, siegreiche Christen, effektive Christen, Christen, von denen etwas ausgeht, weil sie Anschluss an die Quelle gefunden haben. Und nicht nach dem Motto, wir brauchen mal wieder eine Nachfüllung, wo ist die nächste geistliche Tankstelle? Dieses Modell haben wir lange gehabt und das ist ja auch in Notzeiten die zweit- und drittbeste Lösung. Ich glaube, dass es wichtig ist und Gottes Plan ist, dass wir immer gefüllt werden und immer gefüllt bleiben. Ich habe in den letzten Jahren unter unterschiedlichen Themen über das gesprochen, was Gott in Christus für uns getan hat. Und ich wollte nicht einfach dasselbe diesmal noch einmal sagen, sondern ein bisschen auf dem aufbauen, was in den letzten Jahren schon in der damals noch alten Gemeinde, also in alten Gemeinderäumen meine ich damit, gesagt worden ist. Ich kann aber nicht vermeiden, dass ich einen Teil dessen, was ich in den letzten Jahren gesagt habe, doch sagen muss, und zwar heute Abend. Ich möchte also nicht sofort vom Heiligen Geist sprechen, sondern von dem, woher der Heilige Geist kommt, von dem er ausgeht. Er geht nämlich von Jesus Christus aus. Das ist nicht nur dogmatisch richtig, das ist auch sehr bedeutsam. Der Heilige Geist kommt von Jesus her. Denkt doch mal bitte einen Moment an die Abschiedsreden im Johannesevangelium, die die meisten von euch mindestens einmal überflogen haben, vielleicht sogar gründlich gelesen haben, vielleicht sogar studiert haben. Da wird davon gesprochen, dass Jesus geht und der Geist kommt. Aber der Geist kommt, nachdem Jesus gegangen ist, und zwar zum Vater gegangen ist. Was heißt das, zum Vater gehen? In der Sprache des Johannesevangeliums heißt das, erhöht werden. Was heißt erhöht werden? In der Sprache des Johannesevangeliums heißt das, ans Kreuz erhöht werden und dann auferstehen. Erst muss Jesus ans Kreuz gehen. Dann muss er auferweckt werden und dann, danach, sendet er den Geist. In der Apostelgeschichte ist das ganz ähnlich. Da heißt es dann, nachdem er aber nun zur Rechten Gottes erhöht ist, hat er vom Vater den Geist bekommen und den hat er ausgegossen, wie ihr hört und seht. Das heißt, auch nach der Sicht der Apostelgeschichte gibt es eine Reihenfolge, die kann man nicht umdrehen. Erst geht Jesus ans Kreuz, nachdem er vorher auf die Erde gekommen ist, dann wird er auferweckt und danach kommt der Geist. Das ist eine Reihenfolge, die ist grundlegend und unumkehrbar. Wir können nicht einfach sagen, erst kommt der Geist und dann kommt Jesus, weil nämlich die Sendung des Geistes, die Sendung des Sohnes zur Voraussetzung hat. Erst muss die Erlösung vollbracht sein. Erst muss die Schuld der Welt gesühnt worden sein. Erst muss der Tod besiegt worden sein. Dann kommt der Heilige Geist. Und weil das so ist, nennt Paulus den Geist des Sohnes, Galater 4. Oder er spricht von dem Geist Christi, Christi-Geist, Römer 8. Das ist eine Zuordnung, die ist ganz wesentlich und sagt sehr viel aus. Und deswegen möchte ich mich heute Abend mit dem befassen, was Gott in Christus getan hat, was der Sendung des Geistes vorausgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was ich heute Abend sage, für den einen oder die andere nicht ganz einfach ist. Ich werde mich bemühen, so bildhaft zu reden, so plastisch, so frei, vielleicht auch etwas, was ich gar nicht vorher überlegt habe zu sagen, also was vorher nicht notiert worden ist. Aber ich muss eine Grundlegung geben, weil wir sonst die Besonderheit des Heiligen Geistes nicht verstehen können. Mein Ziel bei all diesen Bibelarbeiten ist, euer Vertrauen zum Geist Gottes zu vertiefen oder zu erhöhen, je nachdem. Ich möchte gern, dass ihr das Gefühl bekommt, mehr und mehr, mehr als ihr es heute Abend habt, am Ende der ganzen Bibelarbeiten, man kann sich auf den Heiligen Geist verlassen. Er tut von sich aus Dinge, die er versprochen hat. Wir müssen ihm nicht nachhelfen. Wir müssen ihm nicht unsere Hilfe anbieten. Armer Heiliger Geist, du schaffst es ja nicht ohne mich. Wir müssen uns nicht einerseits dazu durchringen, zu sagen, er tut es in uns, und dann aber sagen, wir müssen ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen. Mein Wunsch ist, dass wir mit dem Gefühl nach Hause fahren, dies ist ein solider Geist Gottes, ein verlässlicher Geist Gottes, ein wirksamer Geist Gottes, der tut die Dinge, die er tun muss, wenn man ihn nur wirklich lässt, wenn man nur sein Vertrauen wirklich auf ihn richtet. Vielleicht sagt ihr, das ist doch selbstverständlich, ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass in Sachen Heiliger Geist manche von uns das Gefühl haben, das ist eine etwas unsichere Angelegenheit. Da kommt etwas über einen, wenn es über einen kommt, das überrascht und überfällt und überströmt, überflutet einen, das freut einen dann auch. Aber sonst ist das Ganze so ein bisschen luftig, ein bisschen ungenau, ein bisschen unberechenbar. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die stammt, glaube ich, noch aus meiner Jugend. Da wurde der Heilige Geist bezeichnet als ein gasförmiges Wirbeltier. Ich werde also jetzt in dieser ersten Bibelarbeit heute Abend begründen, warum der Heilige Geist der Geist des Sohnes ist, also der Geist Jesu Christi. Und ich möchte euch einladen, mit mir eine nicht so bekannte Stelle des Paulus aufzuschlagen, nämlich 2. Korinther 5. Denn die Liebe Christi hält uns in ihrer Gewalt, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben. Folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt ist. Dieser Vers wird von manchen Theologen übersprungen oder gemieden, als wäre er eine Verlegenheit. Er ist aber ein grundlegender Text für die ganze Theologie des Paulus. Und ich möchte mit euch Stückchen für Stückchen besprechen. Das heißt, einer ist für alle gestorben. Von wem ist die Rede? Von Jesus. Was heißt für alle gestorben? Das heißt, dass er an unserer Stelle gestorben ist und dass er zu unseren Gunsten gestorben ist. Dieses für dich, für euch, für mich, für alle findet sich häufig im Neuen Testament. Und es ist eine Umschreibung des Sühnetodes Jesu. Das ist der Fachausdruck. Jesus ist den Tod gestorben, den wir alle hätten sterben müssen, wenn Jesus nicht an unserer Stelle in die Bresche gesprungen wäre. Gott hat unser aller Sünden auf ihn geladen. Und er hat ihn behandelt, wie wenn er du oder ich wäre, wie ein Sünder. Gott hat an ihm das Gericht verhängt, das wir verdient hätten. So hat er unsere Sünden in den Tod getragen und ist an unseren Sünden gestorben. Und weil das so ist, sprechen wir nicht nur von einem Sühnetod, sondern von einem stellvertretenden Sühnetod. Er hat die Ordnung wiederhergestellt zwischen Gott und den Menschen. Er hat das in Ordnung gebracht, was wir falsch gemacht, was wir versäumt haben. Er hat den Durchbruch geschafft zu Gott hin. Er hat die Gnade Gottes wieder zugänglich gemacht. Nun kann man das in ganz vielen Bildern und Vergleichen ausdrücken. Also, Gott hasst die Sünde und Menschen, die mit Sünde behaftet sind, können nicht vor ihm bestehen. Darum müsste entweder jeder von uns sterben für seine Sünde oder einer nimmt stellvertretend all das auf sich. Das ist der Teil des Evangeliums, den wir in Umrissen verstehen müssen, wenn wir Christen werden bei unserer Bekehrung. Wir müssen das nicht theologisch exakt ausdrücken können, aber wir müssen das ein bisschen verstehen, sonst können wir keine Christen werden. Wir müssen begreifen, dass wir Sünder sind, dass wir ohne Jesus nicht zu Gott kommen können und dass er für uns eingetreten ist. Und in dem Gebet, das die meisten Christen dann beten, wenn sie sich Jesus anvertrauen, kommt das irgendwie vor. In der Formulierung oder in jener. Einer ist für alle gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Du, Jesus, bist für mich gestorben. Dafür danke ich dir, das nehme ich an. So weit, so klar. Und nun vollzieht Paulus einen ganz eigenartigen logischen Schritt und hat ihn nie erklärt. Es gibt keine Stelle, wo er erklärt, warum er das gesagt hat, was er jetzt sagt. Er sagt nämlich, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Folglich sind sie alle gestorben. Das hat er nie erklärt. Er sagt also, indem Jesus für uns starb, starben wir in ihm und mit ihm. In der ersten Aussage geht es darum, dass er sich mit unseren Sünden befasst hat, mit den Verfehlungen, mit den Übertretungen. In dem zweiten Teil des Satzes geht es darum, dass er sich mit uns als Personen befasst hat. Er hat uns mit in den Tod genommen, dich und mich. Ich gebe zu, dass das schwierig ist. Aber ohne diese Wahrheit kann man kein heiliges Leben führen. Paulus sagt, wir starben mit ihm. Er sagt, damals und dort, als Jesus starb, bist du mitgestorben. Das bedeutet, dass Paulus Christus einmal als eine Person versteht, die unverwechselbar war. Das war dieser Mann aus Nazareth. Den konnte man äußerlich unterscheiden von anderen Menschen. Der hatte irgendeine Nase, die nur in seinem Gesicht so war. Er hatte eine Körpergröße, die nur ihm eigen war. Er hatte eine gewisse Gangart. das war eine Unverwechselbarkeit in dieser Person. So versteht Paulus Jesus, aber er versteht ihn auch als den Repräsentanten der ganzen Menschheit. Als den Vertreter der ganzen Menschheit. Als den Inbegriff der ganzen Menschheit. In Jesus geht einer ans Kreuz, der es nicht für sich selber tut, sondern der es für andere tut. Und in Jesus stirbt einer, der nicht nur für sich selber stirbt, sondern der in seinem Tod alle repräsentiert. Das ist für unser Denken ganz schwierig, fast unmöglich, weil wir alle eine individualistische Denkweise haben als moderne Europäer. Für die Alten war das schwieriger. Es gab den Begriff der Corporate Personality, der korporativen Persönlichkeit, die in sich eine größere Gruppe von Menschen vereint. Und der Stammvater war der Repräsentant seines ganzen Stammes und vereinigte alle in sich, die nach ihm geboren wurden. Das war eine Denkfigur, die im Altertum etwas leichter zu begreifen war. Wir müssen sie aber begreifen, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, weil wir sonst die Erlösung nicht ganz verstehen. Noch einmal, an dieser Stelle und auch an anderen Stellen versteht Paulus den Jesus nicht nur als eine individuelle Persönlichkeit, also den Sohn der Maria, diesen Mann aus Nazareth, diesen gelernten Handwerker, der dann unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde, sondern er versteht ihn auch, und wenn jemand was notieren möchte, das wäre jetzt zum Mitschreiben, als Repräsentanten der ganzen Menschheit, als Verkörperung der ganzen Menschheit, genauer gesagt der ganzen sündigen Menschheit. Und das wiederum hat zur Voraussetzung, dass wir zwei Probleme haben und nicht nur eins. Wir brauchen Vergebung für unsere Sünden und wir brauchen Erlösung von unserem Sündersein. Ich habe euch angekündigt, dass das schwierig heute Abend wird. Wozu ich mir sonst fast ein ganzes Wochenende genommen habe, mache ich heute in einem Abend. Ich habe zwei Probleme. Ich habe Sünden. Ich bin nicht immer lieblos, nicht immer liebevoll. Ich vergesse Sachen, die ich nicht vergessen sollte. Manche Leute sind mit der Wahrheit nicht immer gut zu Fuß. Einzelne Sünden, die man abgrenzen kann. Ein hässlicher Gedanke, ein neidischer Gedanke, eine scharfe Bemerkung, eine rücksichtslose Verhaltensweise sind unsere Sünden. Und dann gibt es noch etwas, das ist der Sünder in uns. Paulus nennt ihn auch den alten Menschen. Und wir brauchen Erlösung von diesem Sünder in uns, von diesem alten Menschen. Martin Luther sagt, von dem alten Adam. Wenn wir nicht auch erlöst werden von unserem alten Adam, von unserem sündigen Wesen, dann können wir nicht die Freiheit der Kinder Gottes erleben. Dann kurieren wir immer nur an den Symptomen herum. Es gibt so etwas wie eine böse Natur in uns. Wenn wir anfangen, Christen zu sein, dann glauben wir das nicht wirklich. Wenn uns gesagt wird, du bist böse von Jugend auf, finden wir das peinlich oder als eine Verletzung unserer Ehre. Wenn wir hören, der Mensch ist von Grund auf verdorben, dann halten wir das für eine neurotische Aussage oder eine Aussage von jemand, der ein gebrochenes moralisches Rückgrat hat oder der sich bewusst besudelt, so eine Art Nestbeschmutzer. Ich will euch eine einfache Frage stellen. Ist der Mensch ein Sünder, weil er sündigt, oder sündigt er, weil er ein Sünder ist? Wenn wir Christen werden, haben wir eine ganz einfache Antwort. Wir sind Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, wir machen bestimmte Dinge falsch und deswegen sind wir Sünder. Und wenn wir uns wirklich Mühe geben würden, dann würden wir uns das Sündigen schon abtrainieren. Und wenn wir länger auf dem Weg sind, zeigt uns Gott dunkle Abgründe in uns selbst. Das ist das, was der Deutsche nennt, den inneren Schweinehund. Da ist etwas in uns, das bricht manchmal, besonders wenn wir übernächtigt sind oder gereizt werden, aus uns hervor und lässt uns Dinge sagen, die uns hinterher sehr leid tun. Oder die Hand rutscht uns aus. Ein junger Ehemann knallt seiner Frau eine. Sie sind da selber völlig erschrocken, dass er es getan hat. Oder einer fängt plötzlich an zu brüllen, der sonst ganz sanft ist. Das ist die innere Verdorbenheit. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn Gott uns so etwas zeigt, wenn er uns zeigt, dass da in uns ein Widerstand ist, in uns eine Rebellion ist. Warum ist das so? Weil wir im Schatten Adams leben. Die Sünde, sagt Paulus, ist durch Adam in die Welt gekommen und hat sich ausgebreitet und dadurch kam dann der Tod und weil wir alle gesündigt haben, müssen wir auch alle sterben. Wir leben im Schatten Adams. Adam ist der Prototyp des rebellischen Menschen. Er hat mehrere Eigenschaften. Erstens, er misstraut Gott. Sonst hätte er nicht auf das Wort der Schlange gehört. Zweitens, er rebelliert gegen Gott. Sonst hätte er das Gebot nicht übertreten. Und drittens, er fürchtet sich vor Gott und läuft weg, sonst hätte er sich nicht versteckt. Diese drei Seiten des alten Wesens hast du auch in dir. Jeder, der im Raum ist, hat das in sich. Jeder. Das kommt nicht zu jedem Moment ans Licht, aber es ist immer da. Wir sind in unserem Herzen Gott feindlich. Wir lieben ihn nicht, wir vertrauen ihm nicht, wir weichen ihm aus und wir wollen uns ihm nicht unterordnen. Das ist unsere unerlöste Natur. Ihr merkt, ich gebrauche eine Reihe von unterschiedlichen Ausdrücken für dieselbe Sache. Wir können das nennen, das Böse in uns. Wir können von unserer unerlösten Natur, wir können von unserem adamitischen Wesen sprechen, wir können von unserem alten Menschen sprechen, von dem alten Adam. Das sind alles Versuche, etwas zu umschreiben, was gar nicht so leicht zu umschreiben ist. Und wenn du dich von dieser Seite kennenlernst, dann bist du nicht mehr allzu begeistert von dir selbst. Das geschieht unter der Wirkung des Heiligen Geistes. Du erkennst, dass du nicht nur gesündigt hast, das heißt bestimmte einzelne Verfehlungen dir geleistet hast und dass in dir etwas ist, was Gott misstraut, was sich gegen ihn richtet und was vor ihm weglaufen möchte. Und das kannst du nur unter dem Einfluss des Heiligen Geistes erkennen. Und dann fängst du an, der Bibel zuzustimmen, die sagt, es gibt nichts Gutes in mir, gar nichts. In mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 7. Ich bin nicht am Ende meines Vortrags, ich bin am Anfang. Das ist eine notwendige Erkenntnis, dass es diesen alten Menschen gibt. Ich möchte das noch, damit das nicht so missverständlich klingt, noch etwas mehr differenzieren. Was ist mit dem alten Menschen nicht gemeint? Nicht gemeint ist meine Persönlichkeit. Jeder Mensch kann ich sagen. Er ist unverwechselbar und er muss sich für sein Leben entscheiden und muss sich Gott gegenüber verantworten. Dieses Ich im Sinne der Persönlichkeit, das ist nicht auf Golgatha gekreuzigt worden. Das kann gar nicht gekreuzigt werden, weil es zu unserem Menschsein gehört. Und wenn Menschen in dieser Seite ihres Wesens beschädigt sind, zum Beispiel durch eine bestimmte repressive Erziehung, dann arbeitet Gott darauf hin, dass diese Seite der Persönlichkeit geheilt wird. Dass wir wieder stehen zu dem, was wir getan haben. Dass wir wieder verantwortliche Wesen werden. Das ist nötig. Also, wenn es heißt, mein alter Mensch ist gekreuzigt worden, heißt es nicht, meine Persönlichkeit ist zerstört worden. Gott hat ein hohes Interesse daran, dass unsere Persönlichkeit nicht zerstört wird, sondern gestärkt wird, gefestigt wird, dass sie wächst. Und zweitens gehört zu unserem alten Menschen auch nicht unsere Geschöpflichkeit. Jeder hier ist so unverwechselbar wie ein Blatt. Noch unverwechselbarer, weil er komplexer ist. Jeder von uns hat eine bestimmte Größe, eine bestimmte Augenbeschaffenheit, eine bestimmte Wesensart. Es gibt die leiseren und die lauteren, die sensibleren und die etwas gröberen, die emotionaleren und die verstandesbetonteren. Jeder ist unterschiedlich. Jeder hat ein bestimmtes Begabungsspektrum. Jeder hat einen bestimmten genetischen Code. Das ist unsere Geschöpflichkeit. Die wird auch nicht mitgekreuzigt, weil sie von Gottes guter Hand gekommen ist. Aber das Dritte, was gekreuzigt werden muss, weil es Gott im Wege steht, ist diese Größe X, die Paulus den alten Menschen nennt. Die muss gekreuzigt werden, das heißt beseitigt werden, weil sie sonst ein dauerhaftes Hindernis ist für ein heiliges Leben. Und heilig zu leben ist unser aller Berufung. Ich nehme ein Beispiel. Jemand hat die Tendenz, bei jeder passenden und vor allen Dingen unpassenden Gelegenheit aufzubrausen. Er geht an die Decke, er ärgert sich, bis er Herzprobleme bekommt. Das ist nicht erfunden. Nun kann er sagen, durch diese Verhaltensweisen verletze ich Menschen, ich schnauze sie an, ich brülle herum, ich verbreite schlechte Luft und ich trainiere mir das ab. Das ist sehr schwer. Ein spontanes Verhalten, das immer wieder musterartig hervorkommt, sich abzutrainieren. Er kann aber auch erkennen, dass hinter diesem Ärger, diesem häufigen Ärger, eine ichhafte Struktur ist. Jeder, der sich ärgert, sagt ja damit, es ist nicht nach meinem Kopf gegangen und das hätte nicht sein dürfen. Ärger ist übrigens eine der Sünden, die in den meisten christlichen Gemeinden vergeben werden, weil sie gar nicht als Sünden erkannt sind. Man denkt, Ärger ist eine ganz normale Reaktion, die gehört einfach zu einem Menschen. Nein, das Ärger ist eine ausgesprochen unnötige Kraftvergeudung. In psychologischer Hinsicht und geistlich gesehen eine Form von ausgeprägter Ichhaftigkeit. Wer sich viel ärgert, sagt, ich bin nicht damit einverstanden, dass du anders bist, als ich es erwartet hätte. Der Vorfahrer im Straßenverkehr müsste langsamer oder schneller fahren. Meine Frau müsste mich mehr verstehen. Mein Chef müsste anders zu mir sein. Lauter Forderungen, die aus einer Ichhaftigkeit kommen. Und die Lösung ist, dass der alte Mensch, der hinter diesen Verhaltensweisen steht, gekreuzigt wird. Wenn dieses ärgerliche Wesen nicht mehr da ist, ist auch kein ärgerliches Verhalten mehr da. Wenn der Egoist in uns gekreuzigt worden ist, kann es keine egoistischen Verhaltensweisen mehr geben. Erst kommt der Baum, dann kommen die Früchte. Erst kommt die Person, die nicht mit Gott in Ordnung ist, dann kommen die Auswirkungen. Die Schwierigkeit, die viele von uns an dieser Stelle haben, das zu verstehen, hängt damit zusammen, dass diese Wahrheiten in unserer Christenheit in Deutschland ganz wenig gelehrt werden. Wenn einige jetzt Probleme haben, die es zum ersten Mal hören, sagen, was hat er für komische Theorien? Dann liegt es daran, dass in euren Gemeinden das nicht gelehrt wird, was die Bibel den alten Menschen sagt. Alles an dir und mir, was Gott nicht gefällt, was ein Gesamtbild ergibt, das Paulus nennt den alten Menschen, ist auf Golgatha in den Tod gegeben worden. Jesus hat es in sich hineingenommen. Er ist gekreuzigt worden als unser aller alter Mensch. Er hat am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, er hat unser Sündersein getragen. Er hat Gottes Gericht über die Sünden, die Verhaltensweisen erlitten und Gottes Gericht über unsere Bosheit und die tiefen Wesenseigenschaften, die von Adam her zu uns gehören. Und Gott hat uns von beidem völlig befreit. Ich will es noch einmal anders sagen. Du und ich, wir waren auf Golgatha dabei. Wir waren dabei. Wir waren eingeschlossen in den Sohn Gottes. Manchmal habe ich an das trojanische Pferd gedacht. Jeder hat ja so seine kleinen persönlichen Eselsbrücken. Ihr erinnert euch aus dem Schulunterricht vielleicht an das trojanische Pferd. Das war ein Holzpferd, das hatte einen dicken Bauch. Und das wurde in die Stadt Troja hineingeholt und innen waren ganz viele Leute drin. Das war sozusagen eine heimtückische Aktion. Nun ist es ein sehr schwacher Vergleich, ich gebe das wirklich zu. Wie kann Jesus die ganze Menschheit in sich aufnehmen? Das ist ja nicht physisch gemeint, aber es ist geistlich gemeint. Jesus hat unser aller alten Menschen in sich hineingenommen und er ist als unser aller alter Mensch gekreuzigt worden. Und als er starb, starb auch dein alter Mensch. So wie deine Sünden vergeben wurden, als er starb. Das ist ein Evangelium erst dann, wenn wir angefangen haben, unter uns selbst zu leiden. Solange wir sagen, ich bin ganz in Ordnung und die paar Fehler, die ich habe, die vergibt mir Gott sowieso, das muss er schließlich machen. Solange ist das kein Evangelium, aber wenn wir angefangen haben, ein bisschen mehr einen Blick in unsere Tiefe zu tun und zu erschrecken über das, was in uns so drin ist, nämlich alter Mensch, dann wird das eine gute Botschaft. Gott hat dich durch Jesus davon befreit. Dass wir das aneignen müssen, ist natürlich klar. Aber wir können nichts aneignen, was es gar nicht gibt. Auch die Vergebung der Sünden auf Golgatha, die müssen wir auch aneignen. Wir müssen einen Tag in unserem Leben haben, wo wir zum allerersten Mal zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben und ich nehme jetzt deine Vergebung an. Und diesem ersten Tag in unserem Leben folgen viele weitere Tage, wo wir das noch einmal und noch einmal tun. Und ich hoffe, dass jeder von euch mindestens einmal an diesem heutigen Tage Gott um Vergebung gebeten hat für eine Sünde, die heute passiert ist. Dann hast du wieder den Weg nach Golgatha beschritten, wörtlich oder im geistigen Sinne, und hast das neu angenommen, dass Jesus deine Sünden dort vergeben hat. Und so müssen wir diese Wahrheit, dass unser altes Wesen auf Golgatha kraftlos geworden ist, entmächtigt worden ist, besiegt worden ist, beseitigt worden ist, natürlich im Glauben ergreifen, und davon wird es ja auch hier einiges weitere zu sagen geben. Aber wir können nichts ergreifen, was es gar nicht gibt. Wir können die Liebe Gottes auf Golgatha nur deswegen ergreifen und dann auch erleben, weil sie dort manifestiert worden ist. Wir können den Sieg Jesu über die dunklen Mächte auf Golgatha nur dann ergreifen und deswegen ergreifen, weil er dort die Mächte besiegt hat. Deswegen liegt der ganze Nachdruck auf dem, was auf Golgatha geschehen ist und nicht auf dem, was wir ergreifen müssen. Und alles, was ich sage, wird den Nachdruck auf das legen, was Gott getan hat, was Christus getan hat, was der Heilige Geist tut. Und nicht auf den kleinen, winzigen Anteil, der für uns noch nötig ist zu tun. Ich war am Golgatha-Tage dabei. Ich bin damals in Jesus versetzt worden und Jesus hat mein altes Leben entsorgt. Ich muss den alten Zwängen nicht mehr folgen. Ich muss nicht mehr gereizt und lieblos und unehrlich und all das sein. Ich muss nicht mehr vor Gott weglaufen. Ich muss nicht mehr mich gegen ihn auflehnen, weil diese Züge, diese Eigenschaften des alten Menschen nicht mehr da sind, weil mein alter Mensch tot ist. Und in dem Maße, wie ich das glaube und ergreife, erlebe ich es auch. Viele Menschen sagen, das ist ja ganz schön und gut. So fangen alle Sätze an, die etwas abmildern wollen. Das ist ja ganz schön und gut. Theoretisch ist das alles ganz richtig, aber bei mir haut das nicht hin. Warum haut das nicht hin? Weil es nicht praktiziert worden ist natürlich. Entweder glaubt die Person nicht, das, was Gottes Wort sagt, oder sie will ihr altes Leben im Grunde weiterleben, dann hat es auch keine Auswirkung. Nun geht es aber weiter. Ich war nicht nur auf Golgatha dabei, als jemand, der noch gar nicht existierte, physisch auf der Erde. Ich war auch am Ostermorgen dabei und du auch. Christus ist unser Stellvertreter am Kreuz, er ist auch unser Stellvertreter in der Auferstehung. Das heißt hier, wir sollen dem leben, der für uns gestorben und auferweckt ist. Der ist für uns gestorben und der ist stellvertretend für uns auch auferweckt worden. Und da gilt dasselbe, was ich eben über Golgatha gesagt habe. Ostern ist ein Geschehen, das zunächst mal Jesus als einzelne Person betrifft. Dieser Jesus von Nazareth ist zum neuen Leben gekommen. Aber er ist nicht als Einzelner allein zum neuen Leben gekommen, sondern als unser Stellvertreter, als unser Repräsentant, als diese kooperative Persönlichkeit. Indem Gott ihn auferweckte, hat er damals und dort auch mich auferweckt. Indem er Jesus ein neues Leben gegeben hat, hat er damals und dort auch mir ein neues Leben gegeben. Als er Jesus wiedergeboren hat, am Ostermorgen, hat er mich wiedergeboren. Bevor ich die Erfahrung der Wiedergeburt gemacht hatte, vor 2000 Jahren, ist es dort passiert. Er ist stellvertretend auferstanden. Auf Golgatha verkörpert Jesus die alte Menschheit. Durch seinen Ostersieg verkörpert er die neue Menschheit, die nach Gottes Bild neu geschaffen ist. Am Ostermorgen hat Gott sich eine neue Menschheit geschaffen. Etwas, was an Jesus geschehen ist, greift weit über Jesus hinaus und erfasst die ganze Menschheit. Wer erlebt das? Wer es glaubt. Glauben es alle Menschen? Nein. Erleben es also alle Menschen auch nicht? Nein, sie erleben es nicht alle, weil die Mehrzahl Nein dazu sagt. Mein neues Leben hat seinen Grund in dem neuen Leben, zu dem Jesus am Ostermorgen erweckt worden ist. Der neue Mensch, der ich bin, hängt an Jesus. Ich habe das hoffentlich hier auch nicht schon erzählt, aber wenn, dann bereue ich es auch nicht, dass ich es nochmal erzähle. Als ich ungefähr 18 Jahre alt war, habe ich einen Theologieprofessor besucht in Erlangen, Jan Werder, einen Professor für reformierte Theologie, mit dem meine Tante, die reformiert ausgerichtet war, ich war lutherisch ausgerichtet, so ein bisschen bekannt war. Und irgendwann im Laufe dieses Gesprächs sagte Jan Werder zu mir: Herr Kopfermann, der neue Mensch heißt nicht Wolfram Kopfermann, der heißt Jesus Christus. Und ich dachte, ach, diese Theologen, der ist bestimmt nicht wiedergeboren, der weiß gar nicht, was das ist, sonst würde er sowas nicht sagen. Ich bin neu geworden durch die Wiedergeburt. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das völlig richtig war, was er gesagt hat. Der neue Mensch heißt nicht Wolfram Kopfermann oder Sabine Bockel oder so, sondern der neue Mensch heißt Jesus Christus und wir sind es in Verbindung mit ihm. In Jesus sind wir neue Menschen, aber nicht neben Jesus oder vor Jesus oder nach Jesus. Und in dem Moment, wo wir uns von Jesus lösen, sind wir sofort wieder die alten Schreckspenster, die wir vorher waren. Der auferstandene Jesus, sagt Paulus in Römer 6, lebt für Gott. Diese Aussage ist gar nicht sinnvoll, wenn das für den einzelnen Menschen Jesus geht. Ich lese euch das mal vor, Römer 6. Denn der Tod, Römer 6, Vers 10, den Jesus gestorben ist, den hat er der Sünde ein für allemal entrichtet. Das Leben aber, das er jetzt lebt, das ist Leben für Gott. Paulus sagt das von Jesus. Und diese Aussage ist ganz schwer zu verstehen, wenn man Jesus als eine einzelne Persönlichkeit versteht. Wenn man Jesus als eine einzelne Persönlichkeit versteht, ist es eine Gotteslästerung, so etwas zu schreiben. Dann heißt es nämlich, er hätte erst am Kreuz die Sünde abgelegt. Und das stimmt gar nicht. Als einzelne Persönlichkeit war er immer ohne Sünde und hat jeden Moment seinem Vater auf der Erde gedient. Als unser Vertreter, als unser Repräsentant, ist er für die Sünde gestorben und hat der Sünde sein Leben geopfert. Und er lebt seit Ostern für Gott als unser Repräsentant. Sein Leben, das er seit Ostern bekommen hat, hat genau die Merkmale, die Gott möchte. Es vertraut Gott jederzeit, es liebt Gott immer, es gehorcht ihm von Anfang an. Es ist ein kindliches Leben und ein Leben ohne jede Sünde. Und in dieses Leben bist du einbezogen. Wenn du jetzt an dir runterguckst und denkst, das stimmt doch gar nicht, ich weiß doch, dass ich so ein Leben nicht habe, dann ist das genau der Fehler. Wir sehen uns immer wieder und immer wieder und immer wieder außerhalb von Jesus. Und dann gucken wir an uns runter und entdecken mit wenig Mühe unsere Kanten, unsere Fehler, unsere Schwächen, unsere Sünden, unsere Unvollkommenheiten. Wir sehen uns neben Jesus, wir lösen uns von ihm, gucken auf uns selbst und sagen, das bin ich doch gar nicht, ich bin nicht heilig, ich bin nicht gerecht. Ich liebe Gott nicht über alles. Wir haben es nicht gelernt, in der Mehrzahl der Fälle haben wir es nicht gelernt, uns in Jesus zu sehen, von ihm her zu sehen. Gott sieht dich in Christus. Und er sieht dich umkleidet mit den Eigenschaften von Jesus. Und du hast nicht den Mut, in den meisten Fällen dich dazu zu stellen, sondern du sagst, wer ich bin, das weiß ich doch. Ich bin doch ich selbst. Du siehst dich nicht in Verbindung mit Jesus. Und damit hast du die allererste Voraussetzung für ein heiliges Leben nicht verstanden. Nämlich, dass du eins bist mit Jesus. Luther nennt das ein Kuche mit Jesus. Ich finde es schwer, heute Abend zu sprechen. Ich merke, dass ganz viel Schwierigkeit im Raum ist, das aufzunehmen. Aber ich werde mir weiter Mühe geben, so einfach, so klar, so einladend das zu sagen. Ich war auf Golgatha dabei und du auch. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich das will. Und dich auch nicht. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich will, dass Jesus meine Sünde trägt. Und wenn, hätte ich Nein gesagt. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich erlöst werden will. Ich hätte Nein gesagt. Natürlich hätte ich Nein gesagt. Als Adams Sohn hätte ich Nein gesagt. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich mit seiner Diagnose einverstanden bin, dass ich durch und durch verdorben bin, ein alter Mensch. Auch noch, ich bin über 50 Jahre bewusster Christ jetzt. Abgesehen von Jesus, neben Jesus, nur noch für die Hölle zu gebrauchen. Kein Deut besser als vor 50 Jahren. Abgesehen von Jesus in mir oder ich in Jesus. Aber ich bin in Jesus einbezogen, das steht im Evangelium, das höre ich, das glaube ich wirklich von Herzen, ich glaube das. Ich glaube, dass er meine Sünden getragen hat. Ich glaube, dass er meinen alten Menschen auf sich genommen hat, diese Scheusal. Ich glaube, dass er mich davon befreit hat. Ich weiß, dass es so ist, ich weiß es wirklich. Ich weiß, dass ich Ostern dabei war und mit ihm zum Leben gekommen bin. Und als ich Christ wurde, bin ich in dieses vorbereitete Sein eingetreten. Ich habe das nicht erreicht, sondern ich bin in einen Raum eingetreten, den Raum in Christus, der war vorher schon da. Ein bisschen musste ich mich entscheiden, natürlich musste ich das. Ja sagen müssen wir schon zu der Erlösung, die Hand, die uns ausgestreckt ist, müssen wir schon ergreifen. Das Geschenk annehmen müssen wir schon, aber das Geschenk ist das Wichtige und nicht, dass ich es angenommen habe. Dass ich es angenommen habe. Und darum steht wenige Verse weiter, wir sind ja immer noch bei Römer, 2. Korinther 5, Vers 14, wenige Verse weiter, der berühmte Satz, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, nicht eine verbesserte oder erneuerte Schöpfung. Kannst du verstehen, mein Bruder, meine Schwester? Es ist nicht so, dass du und Jesus zusammen ein gutes Paar seid. Es ist nicht so, dass er deine Anstrengungen überbietet, ergänzt, vertieft, segnet, sondern du bist in einen neuen Seinsbereich eingetreten, als du Christ wurdest. Du bist in Christus hineinversetzt worden. Seit Golgatha und Ostern, als du Christ wurdest, hast du das erkannt, hast du Ja dazu gesagt. Auf der Erfahrungsebene klappert das immer noch ein bisschen nach. Auf der Erfahrungsebene da unten, da ist manches noch zu verbessern, zu ergänzen, zu heiligen. Aber aus Gottes Optik her gehört dir alles. Und darum steht nicht, ist jemand in Christus, so ist er eine aufgebesserte Natur, sondern ist eine früher, sondern das Alte ist vergangen. Vergangen ist vergangen. Es ist Vergangenheit. Nicht mehr Gegenwart. Neues ist geworden. Neues ist Neues, nicht Verbessertes. Was ist die Rolle des Heiligen Geistes? Ich hatte am Anfang gesagt, der Heilige Geist geht von Jesus aus. Der Heilige Geist ist die Ausstrahlung der neuen Schöpfung in dein Leben hinein. Und er ist zugleich der, der dir diese neue Schöpfung offenbart. Ohne Offenbarung geschieht nichts. Du hörst eine Bibelarbeit wie diese und sagst, könnte ja so sein oder ein bisschen anders oder so ähnlich oder gar nicht. Du denkst, ich weiß, wer ich bin, ich kenne mich ziemlich gut, ich weiß, was davon auf mich zutrifft, indem du dauernd auf dich selber guckst. Wenn du Offenbarung von Gott hast, dann weißt du, dass du so bist, wie Gott dich sieht. Wie sieht dich Gott? In Christus, nicht in dir selbst. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tut. So wie er dir da bei deiner Bekehrung gezeigt hast, du brauchst jemand, der dich an die Hand nimmt und zum Vater führt, und das ist Jesus. Das hat er dir gezeigt und hat dich auf die Knie gebracht, entweder wörtlich oder übertragen, dass du das Gebet des Sünders gebetet hast. O Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Erlösung am Kreuz. Das hat der Heilige Geist getan. Die Erlösung war lange vorher da, er hat sie dir gezeigt. Und was diesen Bereich angeht, was die neue Schöpfung angeht, so ist es nötig, dass der Geist Gottes uns zeigt, dass da etwas vor uns da war, ein Raum des Heils, dieses in Christus, das war vorher da. Und als wir Christen wurden, sind wir in diesen Raum eingetreten, haben darin ein bisschen geschnuppert, haben uns ein bisschen umgeguckt und haben fast nichts verstanden. Aber inzwischen ist das anders geworden. Inzwischen haben wir mehr verstanden. Es ist in Christus alles wach und der Geist Gottes strahlt nun umgekehrt von dieser neuen Schöpfung aus und sorgt dafür, dass das, was vor Gott schon wahr ist, auch in unserer alltäglichen Erfahrung vollzogen wird. Dass diese beiden Ebenen in Übereinstimmung kommen. Gott sagt, du bist in Christus und durch den Heiligen Geist lernst du es, in Christus zu bleiben und nicht mehr rauszugehen. In diesem Lichtkegel zu bleiben, in dieser Wärme zu bleiben, in diesem Raum der Geborgenheit zu bleiben. In diesem sündenfreien Raum in Christus zu bleiben, nicht mehr rauszugehen. Und darin einzuwurzeln, das lehrt dich der Heilige Geist. Ohne ihn würden wir nicht das neue Sein ergreifen, ohne ihn würden wir es gar nicht sehen. Mit ihm haben wir dieses neue Sein als eine innere Gewissheit und mehr als eine praktische Erfahrung. Und es ist gut, dem Heiligen Geist so viel zu vertrauen, wie er verdient. Zu sagen, ich überlasse mich dir, damit du dieses Werk in mir tust. Und nicht zu sagen, ich muss mich verändern, ich muss an mir arbeiten, durch Vorsätze fassen, durch Selbstbestrafung, durch all diese alten falschen Methoden. Er ist so potent, er ist so kraftvoll, er ist so dynamisch, dass er das von sich aus machen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in unseren Gemeinden keine Kultur der Appelle haben. Ihr müsst und ihr sollt. Das heißt, dem Heiligen Geist nachhelfen wollen. Und in Wirklichkeit bedeutet es, den Heiligen Geist zu hindern. Er möchte nicht, dass wir A plus B gleich C machen. Meine Anstrengung plus Heiliger Geist gleich gutes Resultat. Sondern er möchte, dass wir sagen, ich kann das alles nicht. Ich kann nicht glauben, ich kann nicht beten, ich kann nicht lieben. Tu du es in mir. Das ist die Aufgabe, die er uns lehren möchte. Dass wir aus diesen Selbstanstrengungen herauskommen und sagen, wenn du es nicht in mir tust, wird es nicht geschehen. Ich höre auf, es selber zu machen zu wollen. Und er führt uns immer mehr in diese neue Schöpfung hinein, sodass wir in ihr Zuhause werden, ein Zuhause haben und Gott dafür danken. Amen.